Wie investieren momentan die großen Finanzdienstleister, die Vermögensverwalter, die professionellen Investoren bezüglich Kryptowährung? Über dieses Thema spreche ich heute mit dem Experten schlechthin. Wir haben gesagt, Roman, wie heißt er noch zum Nachnamen?
Schmiller.
Aber gesagt, das müssen wir gleich am Anfang klären. Ja, wir haben ja auch letztens auf eurem Podcast über die Kryptowährung gesprochen. Ihr seid ja, oder am besten sagst du mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, du kannst am besten erzählen, wer du bist, respektive was ihr macht, oder?
Ja, eben mit meinem Nachnamen kommt man schnell zum Du, oder? Ja, wir sind ein Mavericks, wir sind ein Schweizer Wertpapierhaus. Wir emittieren selber Anlagelösungen, verschiedene Anlagelösungen, sowohl im traditionellen Bereich, aber eben auch im Kryptobereich. Und das machen wir für Vermögensverwalter, aber eben auch für Privatanleger.
Mhm. Macht ihr das international oder nur in Europa oder nur in der Schweiz?
Wir machen das vornehmlich nur in der Schweiz. Mhm. Wir betreuen Kunden zwar weltweit, aber gerade die eigenen Produkte, die eigenen ETPs, zum Beispiel auf Solana oder auf Ethereum, die machen wir nur für die Schweiz.
Ja. Okay. Vielleicht kannst du mal ganz kurz uns abholen, wer ist so der typische Kunde bei euch? Einfach weil, ich habe gesagt, wir müssen unbedingt über diese professionellen Investoren, hört man immer wieder, oder wie professionell sie sind, ist aber wieder dahingestellt, oder? Aber man sagt die professionellen, nicht die Privatinvestoren, oder? Weil viele glauben, professionell heißt einfach, ja, die wissen alles, oder? Das ist oft was, das höre ich immer wieder. Aber was sind professionelle Investoren, respektive, ja, wer ist schlussendlich eure Kunde?
Also ich glaube, sie denken immer, sie wissen alles. Das ist so was Typisches in unserer Branche, oder? Jeder weiß es besser. Aber ja, ich glaube, gerade im Thema Kryptowährung wissen viele noch gar nicht so viel oder sind da wirklich erst am Anfang. Das Interesse steigt natürlich. Aber unser typischer Kunde ist eigentlich ein Schweizer Vermögensverwalter. Also wir betreuen über 400 Vermögensverwalter in der Schweiz, die dann wiederum Endkunden haben und dort Endkunden auch auf der ganzen Welt. Die Gelder sind aber vornehmlich in der Schweiz gebucht und ja, das sind Vermögensverwalter, unabhängige Vermögensverwalter. Wir betreuen aber auch Family Offices, Pensionskassen, Kantonalbanken, aber hauptsächlich eigentlich Vermögensverwalter und eben mit unseren eigenen Anlagelösungen eben auch Privat- und Endkunden.
Okay, jetzt habt ihr euren eigenen Podcast, oder, wo ihr jede Woche,
genau,
auch in New York auf dem Boden, genau, im Hotel,
Woche für Woche
durchzieht.
Über zwei Jahre keine Woche ausgelassen.
So muss es sein, so muss es sein. Ja. Und da sprecht ihr ja effektiv auch über diese Branche, oder? Mhm. Wohin geht der Finanzmarkt? Was bedeutet das auch für die professionellen Investoren? Jetzt, wir haben ganz kurz vor im Vorgespräch auch darüber gesprochen gehabt, dass sich die Einstellung komplett verändert hat bezüglich Kryptowährung. Ja. Ist das richtig? Vielleicht holst du mal ein bisschen aus, wie war es in der Vergangenheit, wie schaut es jetzt aus? Wie sind diese professionellen Vermögensverwalter, Pensionskassen eventuell, unterwegs bezüglich den Kryptowährungen?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es mal so, dass die aus dem traditionellen Finanzbereich kommen, dass die, für die ist Bitcoin und sind Kryptowährungen ist eine Anlage, oder? Da geht es um Rendite, das ist weniger wie das vielleicht bei dir oder bei der Kryptobranche an sich irgendwas ist, wo ich sage, okay, ich glaube, das verändert den kompletten Finanzmarkt. Da haben wir eigentlich, das sind ganz wenige Kunden, die schon von Anfang an oder ganz früh damit dabei sind. Für die meisten ist das eine Anlage und die soll Rendite bringen. Und in der Vergangenheit musste man da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir mussten sehr viel Know-how-Transfer machen.
Wann war die Vergangenheit?
Ja, gehen wir mal 5-6 Jahre zurück.
Okay. Oder? Gut, das da ist war sehr das, früh.
Ja, genau. Aber da hat das Ganze angefangen. Da kamen die Ersten und haben gesagt, hey, Bitcoin, was ist das? Kann man da investieren? Damals gab es dann auch schon sehr früh die ersten Lösungen. Es gab Trackerzertifikate zum Beispiel, wo man schon den Bitcoin kaufen konnte. Und gerade die aus der traditionellen Welt, dadurch, dass sie natürlich da auf dem Thema nicht so bewandert sind, es gibt ja unterschiedliche Formen, wie man in Bitcoin investieren kann, die suchen einfach vornehmlich etwas, okay, wie kann ich das einfach in mein traditionelles Depot legen? Ja, und darum ging es am Anfang. Und dann hat eben auch die traditionelle Finanzwelt, wir haben dann auch nach Lösungen geschaut, wie können wir eine Anlagelösung schaffen, eben über zum Beispiel ein Trägerzertifikat, ein ETP, also alles, was eine traditionelle Produktlösung ist, Bitcoin und Kryptowährungen ihnen zugänglich machen. Und da gab es, und das hat natürlich auch mit dem steigenden Preis zu tun von Bitcoin, der ja damals dann schon recht Fahrt aufgenommen hat, dass das Interesse größer geworden ist, oder? Aber immer aus dem Gesichtspunkt, ich möchte Rendite machen, ich möchte das in mein Portfolio aufnehmen. Und dann, ja, dann kam der Kryptowinter, das Interesse war eigentlich weg, ja, also die Branche oder die Asset-Klasse wurde eigentlich totgesprochen, dass das nie wieder zurückkommt, ja, mit dem Skandal um FTX und Co. Das Vertrauen war eigentlich weg, ja, und jetzt stehen wir irgendwie bei Bitcoin 90.000 und alle wollen investieren und suchen nach Lösungen. Und so hat das auch bei unseren Kunden so ein bisschen wellenförmig über die Jahre sich bewegt mit dem Interesse, aber ja, jetzt momentan ist das Interesse so groß wie nie.
Also ihr merkt das auch ganz klar, Preis steigt, die professionellen Investoren, die kommen auch.
Ja, definitiv.
Die rennen auch im Zug nach.
Definitiv, ja. Also ich glaube, der Ritterschlag war der Bitcoin-ETF.
Ja, das war also in den USA, genau.
Ja, das war so der irgendwo, der, ja, da war das Vertrauen zurück, weil gerade die natürlich aus dem traditionellen Finanzmarkt kommen, die vertrauen natürlich einer BlackRock, die vertrauen irgendwo dem Regulator und sagen, okay, wenn die das durchwinken, dann ist das jetzt sowas für unser Portfolio. Dort haben wir einen sehr starken Push gemerkt, als die Zulassung kam, okay, was können wir hier in der Schweiz machen, was gibt es für verschiedene Lösungen. Und jetzt mit der Wahl von Donald Trump, der natürlich da auch, wo jetzt jeder davon ausgeht, dass die Regulierung dann noch weniger wird und eventuell Bitcoin sogar zu einer Geldreserve irgendwo in den USA, da, ja, jetzt ist die Nachfrage so hoch wie nie.
Aber hilf mir mal, das zu verstehen. Ich meine, ich verstehe die Welt von den Asset Managern überhaupt nicht. Nicht meine Welt, Banken, Pensionskassen und so weiter. Wie ticken die? Wie ticken die? Also sagen die, wir haben hier so ein Gremium und dann in diesem Gremium drin, da sind vielleicht 5 Leute drin, die entscheiden, wie so die Anlagestrategie ist und dann kommt einer und sagt, hey, Bitcoin ist mega cool oder die Kryptowährung und der Rest sagt, nee, brauchen wir nicht. Und dann plötzlich kommen alle, wir brauchen es, oder ist es mehr der Druck von den Kunden?
Ja, es ist definitiv Druck vom Kunden. Es ist viel weniger, dass, oder es gibt sicherlich auch die dort sehr früh mit dabei sind oder die sowas, sag ich mal, sehr früh erkennen und dann auch proaktiv auf uns zukommen und sagen, hey, da bewegt sich was, könnt ihr uns irgendwie eine Lösung bauen? Aber ich glaube, die meisten kommen, weil sie Druck vom Kunden haben, weil der Kunde kommt und sagt, habe ich kein Bitcoin im Portfolio? Ja? Der schaut auf seinen Portfolioauszug und sagt, okay, aber Kryptowährungen machen wir nicht. Ja? Und ich glaube, dort kommt der meiste Druck und dann stehen sie da und dann müssen sie in ihren Gremien irgendwie entscheiden und dann suchen sie eben Anbieter und dann suchen sie Lösungen. Und vornehmlich sind das eben jetzt noch Lösungen, die du einfach in dein Depot aufnehmen kannst, die eine Wertpapierkennnummer haben, weil sie dann natürlich in ihre Risikosysteme reinlaufen, weil sie das dann in ihrem Portfolio-Gesamtkontext abbilden können, was dann wieder das Reporting triggert und, oder? Also deshalb, klar, gibt es sicherlich einfachere Formen, Bitcoin zu kaufen und zu verwahren und du hast ja auch ein schönes Buch darüber geschrieben. Aber das, was unsere Kunden eigentlich vornehmlich suchen, ist etwas, was sie in ihre Depots einfach kaufen können.
Aber wie gehen dann diese, ich sage jetzt, diese Anlagehäuser, Asset Manager und so weiter damit um, wenn ein Kunde kommt? Also ich stelle mir das so vor, jetzt schreit natürlich der Preis, oder? Mhm. Dann kommt der Kunde und sagt, hey, du hier, lieber Berater, hast du das nicht im Depot drin? Sogar mein Schwager, Bruder, Mutter, Schwester hat es drin oder kauft das? Ich hab's nicht drin, come on. Oder wenn der Kurs wieder unten nach unten geht, sagen sie, seid ihr blöd, dass ihr das drin habt? Oder wie läuft das ab?
Ist genau gleich wie mit jeder anderen Aktie auch. Also
Wenn es gut läuft, ist alles gut, wenn es schlecht läuft.
Ja, wir haben es gesehen, wie viel kam und haben gesagt, hey, warum habe ich kein Nvidia im Portfolio? Mhm. Ja, als Nvidia so abging und jetzt immer noch da oben ist, ist genau dasselbe. Kunde kommt, sagt, hey, sind wir eigentlich in Nvidia oder sind wir in die Magnificent Seven investiert? Ah, nee, haben wir vielleicht so ein bisschen verpasst, aber sie haben Amazon im Portfolio. Ja, genau das ist der Punkt. Und das ist beim Bitcoin nicht anders. Und deshalb meinte ich auch vorhin, sie kaufen es immer noch. Es ist nicht so, dass man dort irgendwie sieht, okay, wir müssen Bitcoin haben, weil es die Welt verändert, oder wir müssen Bitcoin haben, sondern es ist aus reinem Rendite-Gesichtspunkt, vielleicht auch aus Diversifikationsgründen, aber ja, am Ende des Tages wollen sie Geld machen. Und wenn sie sehen, Bitcoin steigt und ich habe kein Bitcoin im Portfolio, dann gibt es den Druck und dann muss man irgendeine Lösung finden. Und wenn Bitcoin dann wieder fällt, dann hat man die Gespräche, warum ist es jetzt gefallen?
Also das heißt, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, genau gleich, wie es immer war. Jetzt ist einfach eine neue Asset-Klasse da, die viel mehr boostet natürlich im Portfolio drin, oder? Aber kannst du da mal so ein bisschen erzählen, hast du da irgendwie eine, so eine lustige Story mal erlebt, aus diesen Diskussionen raus? Also ich stelle mir das so vor, du bist jetzt ein Asset Manager und dann, du hast kein Bitcoin, keine Kryptowährung im Portfolio drin, dann kommt ein vermögender Kunde und sagt, hier, Herr, keine XYZ oder Frau, weiß ich was, ihr habt das nicht drin, das geht doch gar nicht, oder? Und dann so widerwillig, ah, jetzt müssen wir irgendwie, oder? Hast du da irgendwie eine Story auch aus deinem Alltag, wo du so diese Gespräche gehabt hast, wo zum Beispiel jetzt auch die Vermögensverwalter so hinter den Kulissen sagen, ja, jetzt kommen die blöden Kunden wieder, jetzt müssen wir das irgendwie haben oder so.
Ja, also was wir einfach sehen, dass es immer noch an Wissen und Know-how fehlt. Also sie kommen zu uns und das ist auch irgendwo gut, dass wir da mit dabei sind, weil sie kommen und sagen, okay, Kunde möchte, also wir hatten schon ganz oft den Fall, dass sie sagen, okay, Kunde kommt, und wir hatten jetzt erst kürzlich den Fall, da kam einer und hat gesagt, ja, wir brauchen eine Anlagelösung auf Ton.
Auf Ton?
Ton.
Ton? Ja. Ah, warum?
Ja, Kunde möchte das, ja, und
hat zu viel YouTube geschaut.
Ja, und, ja, aber das sind so die Momente, wo du merkst, der Vermögensverwalter, er weiß selber gar nicht, was das ist. Mhm. Er weiß nicht, wie damit umzugehen und schon gar nicht, wo kriege ich jetzt irgendwo eine Lösung her. Ja? Mhm. Wo kann er das kaufen? Wie soll ich das machen? Weil sie selbst auf dem Thema natürlich nicht bewandert sind. Mhm. Und das sehen wir ganz, ganz oft, dass der Vermögensverwalter eben den Druck vom Kunden hat und dann so, okay, könnt ihr mir helfen, weil ich weiß nicht mehr, was
gut, das ist. Gut, aber ich habe mir vorstellen, Bitcoin, okay, hat man davon gehört, Ethereum hat man auch mal gehört
und dann
kommt Ton.
Aber es wird immer, das schon, was wir sehen, es wird tatsächlich breiter. Die Anfragen, die wir kriegen, es ist nicht mehr nur noch Bitcoin, Ethereum, es sind auch andere wie Solana zum Beispiel. Deshalb haben wir dann auch jetzt kürzlich ein ETP auf Solana lanciert mit Staking. Und quasi so das erste Produkt in der Schweiz, und weil der Schweizer Anleger hat gerne Ausschüttung, ja, und dann kam das eigentlich vom Kunden her, der gesagt hat, hey, könnt ihr nicht was auf Solana machen, ich will aber die Staking-Erträge ausgeschüttet haben, weil mein Kunde hätte gerne eine jährliche Ausschüttung, und so haben wir dann das Produkt, den ETP für sie konstruiert. Und das sind die Themen, wo wir sehen, dass es immer ein bisschen breiter wird. Ja? Also das Interesse ist da, und es liegt auch nicht nur auf dem Bitcoin. Da ist natürlich klar, dass, ich würde sagen, 80% kümmert sich darum. Aber es geht auch ein bisschen breiter. Und was ich, glaube ich, auch so in der Entwicklung sehe, ist, dass es doch sehr viele mittlerweile da draußen gibt, die mit Kryptowährungen Geld verdient haben, die aber jetzt quasi so ein bisschen zurück ins traditionelle Geschäft kommen. Die sagen, okay, ich bin irgendwie reich geworden oder habe viel Geld mit Kryptowährungen verdient, aber gut, ich brauche trotzdem, jetzt kümmern sie sich darum, ich will vielleicht eine Immobilie kaufen oder ich will vielleicht doch irgendwie ein Aktienportfolio aufbauen, weil ich es eben nicht alles nur in Kryptowährungen haben möchte. Und dass wir sogar eher Kundschaft sehen, nicht die von der traditionellen Welt in die Kryptowelt gehen, sondern die eigentlich in der Kryptowelt ihr Vermögen aufgebaut haben und jetzt so ein bisschen rüberkommen und sagen, okay, ich suche dort auch ein bisschen Diversifikation.
Okay. Aber das ist doch alles noch sehr, sehr klein, alles, nicht? Auch die ganzen, ich sage jetzt mal, eure Produkte respektive die Finanzprodukte bezüglich Kryptowährung. Hast du da irgendwelche Zahlen oder Größenverhältnisse? Wenn wir jetzt einfach mal uns anschauen, wie groß natürlich Bitcoin alleine ist, die Marktkapitalisierung, ist ja, je nachdem, wie gesagt, wenn man raufschaut, ein Drittel von Nvidia oder ein Drittel von Apple, was die Marktkapitalisierung anbelangt, also einmal nichts, oder? Hast du da irgendwelche Zahlen, wie groß die investieren? Ist es mehr so, ja, ich lege mal ein bisschen da rein, so ein bisschen Füße ins Wasser halten, oder so ein bisschen...
Das ist definitiv noch so.
Okay.
Also ich würde sagen, zwischen 1-3%, mehr ist das noch nicht. Es gibt wirklich nur ganz wenige, die das schon ein bisschen länger machen, die so ein bisschen, wo du einfach merkst, dass da mehr Know-how steckt und dass sie auch mit den Kursschwankungen umgehen können, dass sie auch wissen, okay, ich muss da auch nicht, weil das ist ja dann nochmal die andere Geschichte, ist einmal zu investieren, aber wenn du investiert bist, fängt das Ganze ja erst an, oder? Dann musst du viel aushalten, dann musst du, es ist einfach eine andere Asset-Klasse, ja, aber ja, das, also wie gesagt, es ist wirklich klein und es ist noch am Anfang, aber man sieht, dass das Interesse steigt, aber das Interesse steigt natürlich auch mit einem steigenden Bitcoin und mit einem steigenden Kurs.
Ich finde es eben spannend, dass du sagst, eben Solana, Ton und so weiter, das klingt für mich so typisch, oder? Die Endkunden von euren Kunden, also respektive von den Asset Managern und so weiter, also die Privatkunden, die bei diesen Kunden sind, die schauen sich YouTube an, oder? Und hören, hier passiert was, und dann gehen sie natürlich zum Asset Manager und sagen, würde ich jetzt nie auf die Idee kommen, oder? Und schon gar nicht. Wenn du nicht so tief im Markt drin bist, hast du auch nie was von Ton gehört, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube aber genau so läuft es, oder? Weil mittlerweile ist es ja, und ich finde, das hat die Kryptowelt der traditionellen Welt viel voraus. Es ist deutlich, ich sag mal, man kann sich auf ganz, ganz vielen Wegen viel besser informieren. Es gibt viel mehr Informationen. Es ist viel demokratischer irgendwo. Ja. Traditionelle Finanzwelt ist immer noch, okay, da gibt es Banken, die schreiben irgendwelche Research Paper und dann tropft das irgendwann runter, bis es auf irgendeinem Finanzportal landet oder bei irgendeinem YouTuber. Aber Kryptowährung in der Welt, da gibt's viel mehr Angebote und ich glaube, die Leute nutzen das und siehst du ja auch, gerade die Medien werden auch mehr genutzt und so kommt das natürlich und dass dort auch, glaube ich, und das ist das, was ich zunehmend sehe, dass dort auch so ein bisschen ein Wissensgap entsteht, oder? Der Endkunde informiert sich sehr stark, der Vermögensverwalter vielleicht eher nicht, weil es gar nicht sein Tagesgeschäft, sondern er kümmert sich dann eher darum, wo steht Nvidia und was machen die Tech-Aktien, ja? Aber der Endkunde schaut sich vielleicht ganz andere Dinge an und dann kommt er auf einmal mit so einer Anfrage und dann ist es ein riesen Wissensgap, oder?
Ich stelle mir das schon noch extrem herausfordernd vor, oder? Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, diese Welt der professionellen Investoren sind wahrscheinlich auch nicht, vielleicht ein bisschen provokativ, nicht die jüngsten Leute vielleicht. Vielleicht ändert sich das auch. Wahrscheinlich hast du so traditionelle Häuser. Ist gerade
so ein bisschen im Wandel, ja.
Okay.
Ja. Und aber ja, hast du recht. Also es ist eher, aber die Nachfolgeregelung ist da und man merkt, dass auch Jüngere reinkommen und dort ist tatsächlich auch das Wissen und so ein anderes und auch der Blick darauf und auch, okay, wie viel Prozent von einem Kundenportfolio muss eigentlich Bitcoin oder Kryptowährung haben? Da ist der Blick ein ganz anderer draus. Das hat sicherlich auch was mit dem Alter zu tun.
Ja, es ist halt, also ich will das gar nicht negativ werten, sondern wenn man natürlich ein gewisses Alter hat, hat man eine gewisse Lebenserfahrung bei den traditionellen Märkten, oder? Und ich meine, die Kryptowährung, so lange gibt es jetzt halt einfach noch nicht. Und wenn man in der Vergangenheit 10, 20, 30, 40 Jahre super investiert hat, oder für die Kunden, ja, dann wechselt man das Pferd nicht, oder? Ja. Weil, was ich nicht verstehe, ja, da mache ich nichts, oder? Das verstehe ich ja vollkommen.
Genau, ist ja auch vom eigentlichen Ansatz gar nicht so schlecht, oder? Wenn ich was nicht verstehe, dann lasse ich lieber die Finger weg. Oder ich informiere mich und mache mich da schlau und bin dann vielleicht so weit, dass ich was mache. Das ist für mich der bessere Weg, oder? Aber ja, das ist wie mit allem. Ich habe das jetzt auch auch gar nicht so negativ gewertet, aber wenn du etwas nicht kennst oder wenn du mit etwas nicht umgehst, und die jüngere Generation, die gehen mit dem Smartphone anders um, die konsumieren eben Medien anders als wir, und die legen auch anders an, oder? Und das ist ja auch das, was wir sehen, dass viele von den Jüngeren, die haben alle irgendeine Trading-App auf dem Handy, die kaufen alle Kryptowährungen, viele sind auch gerade von den Jüngeren, die sind über Kryptowährungen überhaupt erst dazu gekommen, eine Aktie zu kaufen. Ja?
Ist auch lustig.
Ja.
Ja, ja, verstehe
ich. Und ich glaube, da gibt es extrem viele, wenn du dir anschaust. Schau dir das Angebot von vielen Online-Banken, Neo-Brokern und so an. Die haben extrem junge Kundschaft, und die waren die Ersten, die auch irgendwo Kryptohandel angeboten haben. Mhm.
Aber jetzt haben wir das auf der einen Seite, die Kunden fragen es nach. Mhm. Ihr habt gewisse Erfahrungen gesammelt mit Produktdesign, sage ich jetzt mal, für Kryptowährungen, für die Bankenwelt. Aber auf der anderen Seite sehen wir so die Regulierungsthematik. Mhm. Also gerade jetzt in der Schweiz, die FINMA, ich habe das Gefühl, teilweise waren sie extrem pro oder haben sie unterstützt, waren offen, progressiv unterwegs in dieser Richtung mit den Kryptowährungen. Momentan habe ich mehr so ein bisschen das Gefühl, sie krebsen wieder zurück. Wie siehst du dieses Thema der Regulierung? Wohin entwickelt sich das? Wie siehst du diese Spannung? Und ich meine, ihr müsst ja auch mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten für die Produkte und so weiter. Mhm. Und ich stelle mir das jetzt noch schwierig vor, ein Produkt zum Beispiel jetzt, wie ihr es gemacht habt, auf Solana zu launchen und so weiter. Kannst du uns da mal so Schritt für Schritt ein bisschen durchguiden, sage ich jetzt mal, oder mitnehmen, wie die unterwegs sind, die Regulierungsbehörden, und wie das so abläuft?
Also wir nehmen das extrem offen wahr. Okay. Wenn man mit neuen Sachen kommt, das ist ja auch nicht nur irgendwie die FINMA, sondern jetzt nehmen wir zum Beispiel die Produkte, die wir lancieren, die sind ja an der SIX, an der Schweizer Börse gelistet, auch dort. Sehr offen gegenüber diesem Thema, sehr offen gegenüber Kryptowährung. Also ich kann ein Beispiel nennen, wir haben ja hat dieses Jahr auch den ETF Award gewonnen für das innovativste oder Newcomer Produkt. Heißt Next Generation Payment ETP. Da geht es darum, dass wir gesagt haben, es gibt ja draußen viele so Themen-ETFs und Sektoren-ETFs, und wir haben dann gesagt, okay, wenn ich heute hingehe und sage, okay, ich möchte irgendwie für die nächsten 5 bis 10 Jahre in den Sektor Payment investieren, dann komme ich nicht drum rum, dass ich nicht nur in Aktien investiere, sondern auch in Kryptowährungen, weil die Welt dort immer weiter miteinander vermischt, und gerade im Zahlungsdienstleistungssektor hast du Mastercard, Visa, PayPal etc., die haben alle mittlerweile schon irgendwelche Kooperationen mit Kryptostiftungen und versuchen da auf der Blockchain was zu machen, oder? Und Das war damals die Idee, ja, die wir hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen das mal aus einem ganz anderen Blickwinkel an, dass wir sagen, okay, du hast nicht einfach nur irgendwie einen Sektor-ETF, der jetzt nur in 50 Aktien investiert, sondern wenn du heute da rein investierst, musst du eigentlich schauen, dass du die beiden Welten miteinander verbindest. So, dann ist da erstmal eine Idee. Ja, und jetzt, wie setzt du diese Idee um? Dann musst du erstmal schauen, okay, wo kannst du die Aktien halten und gleichzeitig auch die Kryptowährung. Ja? Wir haben das jetzt umgesetzt zum Beispiel mit der Swissquote. Dort musst du aber dann erstmal schauen, welche Kryptowährungen sind überhaupt handelbar. Das ist erstmal die erste Hürde. Die zweite Hürde ist dann willst du das Produkt ja an der SIX listen. Auch die geben dir gewisse Kriterien vor, was muss so eine Kryptowährung haben an Marktkapitalisierung, an Tradingvolumen etc., damit das Produkt überhaupt handelbar ist. Und dort hast du dann eben, als wir die Idee aufgeschrieben hatten, waren es irgendwie, 40 Aktien und 20 verschiedene Kryptowährungen, wo wir einfach mal wirklich gesagt haben, das könnte das Universum sein. Und am Ende des Tages bleiben dann 5, 6 Kryptowährungen übrig, die dann eben genau diesen Kriterien entsprechen, weil eben auch die SIX hat da recht harte Kriterien, was so ein Token, eine Kryptowährung dann auch an Anforderungen erfüllen muss. Und so arbeitest du dich dann so langsam daran, dass du dann danach sagen kannst, okay, und jetzt habt ihr hier ein Produkt, das ist täglich handelbar, das ist liquide, und das verbindet jetzt in dem Fall eben Aktien und Kryptowährungen.
Aber es klingt jetzt ziemlich ja, schon noch viel Arbeit, aber so regulatorisch klingt das eigentlich gar nicht so wild.
Nee, ist es auch nicht. Es ist wirklich recht, es ist recht offen.
Aber warum ist denn so der Eindruck da, ich sage jetzt, vielleicht ist es meine subjektive Meinung, ich weiß es nicht, oder? Dass die Regulierung wieder irgendwie angezogen hat. Dass es wieder schwieriger wird. Also wenn wir jetzt einfach mal die andere Welt anschauen, in der Schweiz gibt es auch die Fintech-Startups, nenne ich sie jetzt mal, oder wo mit Kryptowährungen oder vielleicht mit Bitcoin alleine was machen. Vielleicht
Nationalrat werden.
Ja, vielleicht, vielleicht hat er einen Einfluss. Kommen wir nachher noch drauf. Aber die werden ja ziemlich, wir haben ja dieses Limit gehabt in der Schweiz. Oder hoffentlich bleibt es auch, oder? Dass du, ohne dich zu registrieren, diesen harten KYC-Prozess zu machen, oder? Ja. Dass du bis 1000 Schweizer Franken easy kaufen konntest oder regelmäßig. Und jetzt gehen sie da immer tiefer mit den oder die Hürden werden immer höher und so weiter. Das ist so die andere Welt. Es klingt ein bisschen so wie, okay, man will die traditionelle Finanzwelt, die will man wie schützen, dass die ihr Business hat, oder? Mhm. Ist ein bisschen provokativ. Und die Fintech-Startups, die kommen, die halt dieses Selbstverwahrungsthema machen und so weiter, oder in der Schweiz zum Beispiel Relay, Pocket Bitcoin, DFX, wie sie alle heißen und so weiter, die knechtet man ein bisschen. Ist das falsch aus meiner Sicht? Oder siehst du diese Spannung nicht?
Also ich nehme das nicht so wahr. Okay. Tatsächlich. Aber natürlich, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, oder? Wenn man sich überlegt, was hat die Regulierungsbehörde für eine Aufgabe? Und sie hat erstmal die Aufgabe eben, und da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Was ist jetzt am Ende des Tages irgendwo, oder was ist unter dieser Aufsicht, oder? Und ja, ich glaube, der erste Auftrag ist erstmal, das zu schützen, was du hast, oder? Und dass da gewisse Hürden gibt, das halte ich nicht mal für so schlecht. Ja, das ist wie mit allem anderen. Wenn irgendwas Neues kommt, ist es wichtig, dass da auch jemand ist, der sagt, hey, das schauen wir uns jetzt erstmal alles an, wir gucken mal, wie weit. Da gibt es gewisse Hürden, weil ansonsten hast du ja wilder Westen, oder macht jeder irgendwie, was er gerade möchte. Und dann, deshalb, ich finde, die zunehmende Regulierung, die darf natürlich auch nicht Überhang nehmen, finde ich eigentlich eher sogar in dem Bereich gut, weil, wie gesagt, wir haben auch die Skandale gehabt mit FTX und Co., oder? Dass es dort einen gewissen Hang zur Regulierung gibt, finde ich, wie gesagt, nicht schlecht. Das darf einfach nicht überschießen. Ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass sie da irgendwie auf der einen Seite die Schrauben andrehen und auf der anderen lassen sie sie. Weil auch wir, klar, für dich, das hört sich jetzt nach viel Arbeit an, aber das ist nicht nur Arbeit, sondern du musst auf der anderen Seite eben auch gucken, hältst du alle Richtlinien ein? Auch dort ist es so, dass wir können nicht einfach mit irgendwas rausgehen und sagen, hier, bitteschön. Und auch wie wir damit rausgehen, oder? Das ist ja auch noch mal eine andere Geschichte. Sobald wir dieses Produkt lossieren, unterstehen wir der kompletten Regulierung, die wir sonst auch unterstehen.
Also. Aber man hört immer, ja, also ist ein bisschen vor allem aus den USA auch geprägt. Ich weiß nicht genau, wie das in der Schweiz im Detail ist, aber so der Tenor ist ja immer, ja, wir müssen die Endkunden schützen. Oder mit den Regulierungen. Also in den USA war es extrem hart mit SEC-Chef Gary Gensler, ja, ja. Oder der, ja, nee, Kundenschutz und hier Anleger dürfen kein Geld verlieren, aber irgendwie war das komplett schizophren, irgendwie wie er teilweise unterwegs war, auch mit FTX und ja, so weiter, ja, oder? Wie stehst du zu diesem Thema? Wie weit soll eine Regulierungsbehörde gehen, im Sinne von, ja, wir müssen die Endkunden schützen. Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber wie siehst du dieses Thema, dieses Schützen des Endkunden, in was er investieren darf, wie viel, was du mit deinem Geld anstellen darfst und
ja,
was nicht?
Ja, die Frage, also eben, die Frage ist immer, was heißt Endkunde schützen am Ende des Tages? Finde ich, die Regulierung darf da auf keinen Fall zu weit gehen, weil am Ende des Tages entscheide ich als Endkunde, was ich kaufen möchte und wie und auf welchem Wege, oder? Also so ein bisschen zu viel Regulierung, dann hast du irgendwie so einen mündigen Endkunden, der nur noch das...
Aber glaubst du nicht, dass wir in diese Richtung gehen?
Nee, das Gefühl habe ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, die Regulierung ist dann dort und richtig aufgehoben und gut ist, wenn es darum geht, wie sprichst du Endkunden an, wie zeigst du dein Angebot, wie wird es... das finde ich...
da Risikohinweise.
Genau, und so weiter. Da muss die Regulierung einfach da sein und auch draufschauen, ob das alles richtig gemacht wird. Aber du darfst natürlich auch nicht, es darf am Ende nicht so sein, dass du irgendwie 8 Seiten Papier lesen musst, um dann irgendwie und 24 Häkchen machen musst, damit du dann irgendwann mal was kaufen darfst.
Gut, aber oder? Da stehen wir, wenn wir ehrlich sind, oder?
Ja. Es bewegt sich schon irgendwo dahin und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, oder? Mhm. Der richtige Weg ist eher Aufklärung, der richtige Weg ist zu schauen, dass die Angebote, die es gibt, dass die auch anständig und seriös sind, dass die Kommunikation richtig ist, dass eben eher die Informationsdarstellung, eher das, finde ich, das muss gut sein, dann musst du hinten dran nicht, weil am Ende des Tages hat jeder irgendwie selber zu entscheiden und jeder kann das, glaube ich, auch, wenn du ihn richtig aufklärst über die Chancen und Risiken.
Wir haben eben extrem viele Beispiele bei uns auch in der Academy drin, wo teilweise die Banken oftmals sehr, sehr schräg unterwegs sind. Also ich sage jetzt nicht, ich persönlich. Also
die kommen von den Banken zu euch?
Nee, oder? Zum Beispiel, du hast ja bei einer Bank hast du dein Geld liegen, oder? Mhm. 50.000, 100.000, weiß ich noch was. Und du willst zum Beispiel was investieren in Kryptowährungen, ganz spezifisch. Dann kommen so viele Hürden teilweise, also nicht bei jeder Bank, aber wir sehen ganz klare Muster in der Schweiz, ich nenne jetzt hier keine Namen, können wir offline, kann ich dir das mitgeben, aber wir sehen ganz klare Muster, dass extrem viele Hürden in den Weg gelegt werden, oder? Mhm. Ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad, weil es gibt auch viel Scam, viel Abzockerei, das ist mir vollkommen klar. Mhm. Aber wir sind zum Beispiel auch jetzt unsere Firma, eine GmbH, hier in der Schweiz reguliert, wir nehmen keine Kundengelder an, wir verwalten nichts, wir machen ja Wissensvermittlung. Selbst die Zahlung für unser Coaching wurde teilweise blockiert von einer ganz bestimmten Bank, weil sie uns als Krypto, wie haben sie das genannt? Ja, halt als Investment Vehicle gelabelt haben. Und das finde ich dann teilweise schon sehr, sehr speziell und wir haben dann auch mit dem Support, Legal und so weiter Kontakt gehabt. Respektive unsere Kunden, weil die konnten dann teilweise einfach uns nicht bezahlen. Ja, und dann kam man einfach so, ja, der macht ja was mit Krypto hier. Wirklich, das war's. Solche Antworten sind zurückgekommen, oder? Und das finde ich schon teilweise ziemlich schräg. Deshalb komme ich auch auf diese Frage, oder? Weil wir einfach sehen, dass teilweise die Regulierung oder gewisse Banken oder Institute auch das extrem übertreiben. Und deshalb entsteht wahrscheinlich auch so dieser Eindruck, oder?
Ja, das glaube ich schon. Die Frage ist immer, ist das Bankenpolitik oder ist es in deinem speziellen Fall Versagen von einem gewissen Mitarbeiter, der vielleicht gar keine Ahnung hat oder sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen wollte, was macht jetzt eigentlich der Marc Steiner? Ist das jetzt einfach nur, vielleicht hat er einmal gegoogelt und sieht Krypto und rote Linie? Nee,
die Antwort war dann, 10 Minuten später, also Kundin von uns hat mit dem Support geschrieben und kam 10 Minuten später zurück, ich habe die Webseite angeschaut, schaut solide aus. Dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Prozess? Okay, ja. Völlig subjektive Meinung,
ja,
oder?
Das ist so, ja. Also das ist komisch, oder? Ich glaube, so sollte es nicht sein. Und wie gesagt, ich stehe jetzt auch nicht hier als Mann der Bankenvereinigung oder so. Aber nein, eben das meinte ich, oder? Ich glaube, du musst den Leuten den Zugang geben. Du musst das auch alles, du musst das auf solide Beine stellen, aber du darfst das nicht überregulieren und du darfst auch nicht übertreiben. Und ich glaube aber immer noch dran, auch wenn das länger geht, ich glaube immer noch an die Macht des Kunden, an den Druck und den wird auch jede Bank spüren. Und du merkst es ja jetzt schon, gerade die Schweizer Banken, auf der einen Seite haben sie den Druck vom Kunden gespürt, Kryptowährungen auch anzubieten, auf der anderen Seite haben sie aber auch natürlich gesehen, dass es da Geld zu verdienen gibt. Aber daran glaube ich immer noch felsenfest, auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle länger dauert. Ich glaube, am Ende des Tages liegt die Macht beim Kunden und die Macht beim, vor allem auch beim Endkunden, also bei uns, jeder einzelnen Person. Wenn ich möchte, dass sich etwas in eine gewisse Richtung bewegt, dann ist man ja als Masse so stark, dass sich Institute wie eine Bank oder sonst wen, die müssen sich dann einfach irgendwann fügen. Es dauert einfach lange.
Da kommt aber immer das Argument, ja, die Staaten werden es nicht zulassen und so weiter. Oder glaubst du, dass diese Koexistenz, sag ich jetzt mal, Bankenprodukte, oder für Leute, die halt über das Depot machen möchten, gegenüber Leute, die sagen, wie zum Beispiel bei Gold auch, oder ich will physisches Gold besitzen, weil mir das halt einfach wichtig ist, also sozusagen die Kryptowährungen, die Selbstverwahrung machen und so weiter, also dieses eigenständige, wie gesagt, physisches Gold auch. Glaubst du, dass diese Koexistenz in Zukunft weiter da ist oder verfügbar ist oder möglich ist, weil dieses Argument, das kommt permanent, das höre ich immer wieder. Ja, die Staaten, die werden die Kryptowährung verbieten, die werden das nie zulassen. Wie stehst du zu diesem Thema? Wie siehst du das?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass das irgendwo verboten wird.
Warum?
Dass ich glaube einfach, dass wir mittlerweile die Entwicklung so weit ist und sich das mittlerweile so tief ins System gefressen hat, dass es einfach eine Daseinsberechtigung hat, dass auch jeder merkt, okay, da ist etwas, das wird nicht mehr weggehen. Und ich glaube nicht, dass ein Staat, also klar, gibt es da vielleicht irgendwelche Eigeninteressen, aber allein wenn ich mir vorstelle, heute stellt sich irgendeiner hin und sagt, wir verbieten das jetzt komplett. Ich weiß nicht, ob man sich A, damit Freunde macht und B, ob das der richtige Weg ist, auch heutzutage, weil dann gibt es wieder irgendwelche anderen Wege, wie es dann doch, ja, dann ist es halt auf einmal irgendwie auf illegalem Weg, ja, was sicherlich nicht auch von einem Staat nicht gewünscht ist, dass es irgendwie dann halt illegal betrieben wird. Deshalb, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass man als Staat eher den Wunsch oder das eher dorthin treiben möchte, dass das irgendwie zusammen funktioniert, aber natürlich, dass man es trotzdem so ein bisschen, ich sag mal, an der Leine hat. Mhm. Ja? Was ich aber auch zu einem gewissen Grad gar nicht so schlecht finde, dass da nicht irgendwas ist, wo jeder machen kann, was er will, sondern dass es einen gewissen, dass es einfach Regeln gibt. Ich glaube, es muss es überall geben, oder? Es muss es muss Spielregeln geben, und wenn sich nach den Spielen hält, ist fein, und wer sich nicht nach den Spielregeln hält, ist halt im roten Bereich.
Hast du schon mal so aus deinen, sag ich es mal, ihr habt ja auch immer die Events und so weiter und so fort, hast du da auch schon mal so ein komplett gefrusteter Insider aus der Bankenwelt oder Regulierungsbereich gesehen, der sozusagen sein Herz bei dir ausgeschüttet hat und nur gegen die Kryptowährung geschossen hat?
Da gibt es ganz viele.
Ah ja?
Ja, ja, es gibt es gibt auch ganz viele, die sagen heute noch Teufelszeug, sollte man verbieten.
Aber was sind die Argumente?
Meistens keine. Wenn du dann mehr ins Gespräch gehst und sagst, okay, aber was... Meistens ist es, und das meinte ich vorhin auch, dass dort einfach ein extremer Wissensgap aufgeht, oder? Meistens, wann hast du Angst vor etwas, wenn du es nicht verstehst? Und und ich finde, das ist auch völlig menschlich und das ist auch in Ordnung. Zu einem gewissen Teil kommt dann immer ganz drauf an, wie laut du das von dir gibst, oder? Aber erstmal vor irgendetwas vielleicht Angst oder Respekt zu haben, weil ich es nicht verstehe, ist völlig in Ordnung. Ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Bist du dann der lautstark hinsteht und sagt, hey, verbietet das, halte ich für den falschen Weg? Oder bist du der sagt, hey, schaue ich mir mal an, informiere ich mich mal, guck mal, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, das ist eher der richtige Weg. Deshalb, wenn man tiefer dann mit denen spricht, dann sind es die wenigsten, die sich dann nicht auf ein Gespräch oder eine Diskussion auch einlassen und die dir auch zuhören. Die gibt es natürlich auch, oder? Aber mit denen musst du dann auch über dieses Thema gar nicht weiter sprechen, weil die wirst du nie dazu bringen, dass sie sich mit dem Thema befassen.
Das ist ja ein Thema immer wieder, man hört, wenn Pensionskassen zum Beispiel, die verwalten ja absurd viel Geld. Mhm. Und ich stelle mir jetzt vor, die sind super konservativ, und also regulierungstechnisch natürlich auch, verstehe ich auch komplett, ja, Pensionsgelder und so weiter, oder? Hast du da einen Insight, wie die denken? Gibt es da vielleicht jemand, der kommt oder so? Kannst du uns da mal ein bisschen den Gedankenprozess, glaube ich, ist beim Asset Manager mit Endkunden nochmal komplett anders, ja, wie bei einer Pensionskasse,
oder? Ich glaube, die Pensionskasse, wenn dort irgendwie was kommen würde, dass man dort breitflächig sagt, das wäre so der nächste Ritterschlag.
Aber kommen die? Hast du da Insights?
Nee, Insights habe ich da keine.
Darfst du nicht sagen.
Nein, aber ich glaube, die beschäftigen sich auch sehr mit dem Thema. Und je mehr das natürlich irgendwo auch in ihre, ja, ich sag mal, in ihr Anlageverhalten passt, sage ich mal, und auf dem Wege sie es auch kaufen können, wie sie es vielleicht zuvor andere Sachen kaufen können. Ich glaube, eine Pensionskasse wird jetzt nicht hingehen und irgendwie zumindest mal nicht sehr schnell irgendwie Bitcoin auf dem direkten Weg kaufen, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie sich mit dem Thema befassen. Also sollten sie spätestens dann, wenn, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn die USA es dann als Reserve nimmt, dann sollte sich auch eine Pensionskasse darüber Gedanken machen. Ja, aber das ist natürlich schon, eben du sagst es, oder? Das sind Pensionsgelder und so. Da ist man ganz vorsichtig. Ja, aber und wenn du schon überlegst, dass man schon, dort ist man schon vorsichtig, also dort macht man ja schon keine Risikoanlage per se. Mhm. Ja. Und dann halt irgendwie, vielleicht müssten wir mal einen Kapitalschutz auf den Bitcoin machen. Dann,
aber die Frage ist ja, was braucht es, dass eine Pensionskasse so etwas machen würde? Das
ist eine gute Frage. Die habe ich mir schon oft gestellt.
Und, was ist die Antwort?
Ich habe keine. Heute noch keine. Aber das, weil eben, ich sage ja, das wäre dann wirklich dann, dann kommt richtig Volumen und dann hast du auch...
Ja, wenn es nur schon 1% ist.
Ja, absolut. Ich meine,
das ist abnormal. 1% ist einmal nichts, aber eigentlich für die Branche wäre übelst heftig.
Enorm, oder? Aber eben, da habe ich auch noch keine Antwort und noch keine Lösung. Aber wenn du sie mir hast, dann wäre ich schon...
Du hast die Kontakte da, ich weiß nicht, ich kann da nicht
mit. Wir könnten ja mal gemeinsam uns überlegen, was wir machen könnten
damit. Wir waren ja vor drei Jahren, waren wir bei der Schweizer Nationalbank in Bern an der Generalversammlung. Waren so ein Trüppchen an Bitcoin-Leuten und so weiter und jeder hat eine Aktie gekauft. Wenn du eine Aktie kaufst, oder wissen ja viele gar nicht, dass dann eigentlich die Schweizer Nationalbank privat ist, oder? Ja. Dann wurden wir da eingeladen und dann hat der Lucius Meisser, kennt mir auch ein bisschen aus der Kryptobranche und so weiter, Bitcoin Swiss, hatten auch ein kleines Speech gehalten, also argumentiert und so weiter. Und die Idee war eigentlich, dass die Schweizer Nationalbank anstelle Euros hält oder Staatsanleihen, dass sie sozusagen einen Sparplan, Dollar-Cost-Averaging im großen Stile macht, einmal im Monat 1 Milliarde Euro oder umschichten in Bitcoin. Und rechnen das natürlich immer vor, wo jetzt die Bilanz wäre der Schweizer Nationalbank.
Die Idee gibt es immer noch.
Oder? Ja, die sind immer noch da. Eben. Und das Spannende war, das wusste ich eigentlich gar nicht, es gibt ein Gremium bei der Schweizer Nationalbank, die entscheiden über die Investmentstrategie. Ich glaube, es waren 5 Personen. Mhm. Und wenn das Gremium sagt, wir machen es, dann haben sie gesagt, also war damals noch Thomas Jordan, hat gesagt, eigentlich technisch, regulierungstechnisch und technisch, von der Lösung her, wie man investiert,
könnten sie es.
Mhm. Es ist rein eine Investmententscheidung von diesem kleinen Gremium. Mhm. Fand ich schon noch spannend. Das wäre natürlich schon auch ziemlich wild, wenn so ein Staat
kommt. Müsstest du mal in das Gremium
aufgenommen werden. Ja, keine Chance. Nee, aber Lucius wäre so eine super Person. Ja. Aber du hast es schon angesprochen, jetzt kommt Trump. Game Changer, oder?
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist noch, eben wir hatten jetzt erst kürzlich ein Event bei uns, wo wir gemeinsam mit dem Jens Korte da viel drüber gesprochen haben, der in New York lebt. Und ich glaube, es ist noch überhaupt gar nicht klar, was da jetzt kommt. Oder das ist jetzt alles sehr viele Vorschusslorbeeren, was wir jetzt gerade sehen und viel Fantasie. Er bringt natürlich jetzt so ein bisschen seine Männer da in Position. Ich glaube, dass er besser vorbereitet in die Präsidentschaft geht als letztes Mal. Dass er jetzt ganz genau weiß, was er zu tun hat und wie er auch gewisse Dinge umsetzen möchte. Von dem her, es wird auf jeden Fall spannend und anders, glaube ich. Aber er ist jetzt nicht der Heilsbringer, wie es jetzt momentan gerade an den Märkten irgendwie...
Aber wenn wir dieses Experiment mal machen, sagen wir, er hält Wort, was alles versprochen hat, oder? Die Leute sind in Position, du hast es schon angesprochen, jetzt geistert so ein bisschen herum, dass eventuell strategisch Bitcoin in den USA auf Staatsebene gekauft wird, als Reserve werden, ähnlich wie Gold und so weiter. Was passiert morgen bei dir, wenn das passieren würde? Was glaubst du? Klingelt das Telefon, rennen sie die Bude ein?
Meinst du? Ganz sicher. Wir sehen es ja jetzt schon. Also nur allein, und jetzt ist natürlich so ein bisschen der Kurs wieder der Treiber, oder? Dass die Nachfrage extrem hoch ist. Aber viele kommen und sagen, hey, hast du das mitgekriegt? Hier mit Trump und Reserve? Und das ist ja wirklich, im Grunde, da gibt es ja nichts Konkretes, sondern er hat das einfach mal so ein bisschen in den Raum gestellt, er bringt da die richtigen Leute in Position, auf Regulierungsstufe und so. es sieht schon ein bisschen danach aus, dass er zumindest mal irgendwie einen Weg da einschlagen möchte, aber es ist ja völlig unkonkret, oder? Aber allein diese Headline hat dafür gesorgt, dass A, der Kurs steigt und B, dass die Leute einfach wirklich, ja, es ist so ein bisschen FOMO. Sie wollen ja auf jeden Fall mit dabei sein, oder?
Also das heißt, ihr merkt, dass die auch bereits jetzt ein bisschen kaufen oder mehr gekauft haben aufgrund
dieser... Kaufen und das Interesse, die keins haben, das Interesse ist einfach gestiegen. Also auch in die Breite.
Was heißt in die Breite?
Einfach viele, die sich bisher mit dem Thema gar nicht befasst haben, kommen jetzt. Und das hat und das meine ich. So gewisse Sachen, der Bitcoin-ETF war auch so ein Katalysator. Mhm. Da haben wir viele Anfragen gehabt. Und das ist jetzt wieder so einer, wo wir ein ähnlich sehen, dass von gerade von Kundenseite kommt, hey, ich muss irgendwas machen, ich habe da noch nichts, was kann ich tun? Ja, und dann fehlt halt eben. Von heute auf morgen kannst du dir das halt nicht aneignen. Da, mhm. Ja, das Know-how und einfach zu wissen, was sollte ich jetzt oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Das
ist schon krass.
Wenn das wirklich. Aber habt ihr das nicht?
Doch, logisch. Preis steigt, Leute kommen, Preis sinkt, eben. Leute kommen nicht. Ja. Das ist eigentlich schizophren, oder? Es ist eigentlich, muss man es ja genau umgekehrt machen. Ja, aber, aber ja, ich verstehe es natürlich, wie gesagt, eure Kunden sind da nicht, also respektive, die haben auch wieder ihre Endkunden und die reagieren natürlich genau gleich wie bei uns, oder?
Ja,
die
eben,
Privatinvestoren, ja. Die absolut, kommen dann, wenn man es liest und wenn der Preis steigt, oder?
Ja.
Also, eben Nvidia kauft man dann, wenn sie teuer ist und nicht, wenn sie günstig
ist. Aber genau. Das ist ja wieder was ganz anderes. Ne? Das ist Psychologie, das, wenn man das Fass jetzt aufmacht, weil das ist was, also wenn irgendwie 90% noch kein Bitcoin haben, ist etwas, was 98% eher falsch machen, nämlich dann zu kaufen, wenn die Märkte schon auf dem Hoch sind, anstatt vielleicht mal sich einzudecken, wenn die Aktienkurse fallen, weil dann macht jeder so.
Ja, ist so. Aber wenn wir jetzt, du bist ja schon lange in der Finanzbranche unterwegs. Jetzt machen wir ein bisschen Glaskugel hier.
Oh. Habe ich letztes Mal auch.
Genau, das mich
eben deine Wissen mal.
Genau. Ja. Ich sage so ein bisschen, die Saisonalitäten, die werden reinspielen. Also die Saisonalität, oder es gibt Sommer, es gibt Endjahres-Saisonalitäten, Anfang und so weiter. Kannst du ein bisschen aus deiner Erfahrung mitgeben, gibt es diese Saisonalitäten wirklich oder sozusagen Endjahres-Rally? Mhm. Siehst du die auch wieder kommen? Mhm. Wie bist du unterwegs? Vielleicht auch privat, wie du investierst.
Also wir haben schon 2 Wochen vor der Wahl, haben wir schon gesagt, dass die Wahl der Katalysator für die Endjahresrally wird, die ja eigentlich davor schon angefangen hat. Mhm. Und die Saisonalität, die sehen wir definitiv. Das kann man sich auch, das kann man statistisch auch auswerten, dass die letzten Monate, vor allem wenn die ersten Monate gut waren, dann ist meistens das letzte Quartal ein extrem starkes
Quartal. Also die ersten Monate im Jahr?
Ja. Also wenn die ersten 3 Quartale schon positiv waren, kannst du davon ausgehen, dass das 4. Quartal ein extrem starkes
Quartal. Warum ist das so?
Ich denke mal, dass es gerade der Fall ist, wenn jetzt nimmst du irgendwie gerade größere Asset Manager, die handeln alle gegen eine Benchmark und dann hast du einen S&P 500, der hat dann halt vielleicht schon irgendwie 15% oder 20% gemacht in den ersten 3 Quartalen. Du liegst aber mit deiner Strategie vielleicht ein bisschen dahinter, weil war es jetzt halt doch nicht so investiert wie, also nicht voll investiert. Und dann musst du halt im 4. Quartal nochmal was machen. Ja? Und zusätzlich ist es so, dass das ist grundsätzliches Phänomen, oder? Wenn der Markt läuft, wenn alles positiv ist und keine Risiken groß sich abzeichnen, dann sind auch alle freudig zu investieren. Dann geht das vom Professionellen bis zum Mann oder Frau irgendwo beim Supermarkt an der Kasse, die normalerweise keine Aktien kauft, ist dann auch irgendwann mit dabei. Und das bewirkt eben, gerade wenn die ersten 3 Quartale gut waren, was wir selten sehen, ist irgendwie, das Jahr war schon schlecht und jetzt auf einmal in Q4 knallt alles hoch. Das gibt es eigentlich selten. Und deshalb, ja, man hat das jetzt vor der Wahl schon gesehen, dass immer mehr Käufer in den Markt gekommen sind. Und jetzt sind wir schon davon ausgegangen, dass Trump die Wahl gewinnt, aber nicht so deutlich. Das war dann doch eine Überraschung. Und jetzt auch mit dieser Deutlichkeit und mit dem allem, was er verspricht, hat der Markt jetzt dann nochmal ordentlich angezogen und ich glaube, das geht auch noch bis mindestens Ende des Jahres so weiter.
Jetzt der große Elefant im Raum ist ja die Rezession in den USA. Also wenn ich mit Leuten spreche, dann haben viele extrem Angst davor. Oder man weiß nicht, ah, wenn die kommt, dann crasht alles. Dann gehen auch die Kryptowährungen nach unten. Ich habe hier eine klare Meinung. Hm. Wie siehst du diese Rezessionsangst? Oder vielleicht, ich weiß nicht, screent ihr intern, habt ihr so Risikomodelle, keine Ahnung, wie ihr das Ganze handhabt?
Ja, also wir schauen uns das schon ganz genau an, einfach auf Basis der Daten, die wir aus der US-Wirtschaft bekommen. Rezessionsangst habe ich keine mehr.
Warum nicht?
Ja, ich glaube, zumindest mal in den USA, wenn du dir den Arbeitsmarkt anschaust, wenn du dir Konsumzahlen anschaust, die einzige, und das ist das, was ich denke, was jetzt wieder so ein bisschen aufs Spielbrett kommt, ist eher das Thema Inflation. Weil, wenn man jetzt mal sieht, die Aktienmärkte sind extrem gestiegen, total euphorisch jetzt nach der Wahl, der Bondmarkt dagegen weniger euphorisch. Dort sind wir bei den 10-jährigen Anleihen irgendwie bei 4,33%. Die haben gar nicht so reagiert, als wäre jetzt alles super happy. Deshalb, es ist jetzt so ein bisschen ein Spiel Aktienmarkt gegen Bondmarkt. Also gerade die Professionellen am Bondmarkt, die trauen dem ganzen Spiel noch nicht, weil wenn du dir überlegst, was Trump jetzt da davor hat, wie viele Ausgaben das sind, wie viel kann das gut sein, dass das Thema Inflation schnell wieder, gerade mit den Zöllen, also wir hatten erst vor ein paar Tagen das mal uns überlegt, dass eben als wir das Event hatte Jens Korte unter anderem erzählt, dass 1%, nur 1% der Spielwaren in den USA kommt aus den USA. Der Rest kommt aus China. Und wenn jetzt Donald Trump, nur allein das kleine Beispiel, hier anfängt mit Zöllen, und die Spielwaren kosten dann einfach auf einmal irgendwie 20-30% mehr. Wer soll das in den USA bezahlen? Und das ist nur ein Beispiel, und da gibt es noch ganz viele andere. Und wenn jetzt Trump wirklich mit seiner Politik kommt, dass eher davon auszugehen ist, dass vielleicht die Inflation dann nochmal eher einen Schub nach oben macht. Und dann hat das natürlich wieder Auswirkungen auf die Zinspolitik, dann hat das wieder Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Hätte das wieder Auswirkungen, kriegen wir eine Rezession oder kriegen wir nicht? Aktuell, wie gesagt, habe ich da keine Angst. Das könnte jetzt so der weitere Verlauf sein, wenn man so ein bisschen über Risiko spricht, weil momentan blendet das jeder aus. Deshalb, ja, sind jetzt viel Vorschusslorbeeren für diese Regierung. Jetzt muss er aber dann irgendwann, er regiert ja noch nicht mal, oder? Er muss dann irgendwann mal zeigen, wie er das alles machen will. Und wir dürfen nicht vergessen, er wurde gewählt, weil der US-Amerikaner zu wenig Geld in der Tasche hat. Und sie sagen, hey, gerade das Benzin kostet zu viel. Ich habe, das Thema Inflation war eigentlich das große Wahlkampfthema, wo Trump dann einfach, glaube ich, auch dadurch gewonnen hat, dass er gesagt hat, hey, geht es euch besser als vor 4 Jahren? Nein, die Frage haben viele mit Nein beantwortet und haben dann eben gesagt, okay, ich wähle Donald Trump in der Hoffnung, es wird anders. Aber vielleicht nicht mit dem Hintergedanke, das, was er eigentlich dort alles umsetzen will, könnte sogar dazu führen, dass sie am Ende des Tages noch weniger in der Tasche haben. Und das ist für mich so ein bisschen das größte Risiko jetzt. Eben gerade bei den Zöllen, er ist ja immer schnell einer, der dann sagt, hey, es ist 60% Zölle auf alles, was aus China kommt. Und ich glaube, schauen wir dann mal, wie es rauskommt. Aber wenn man sich jetzt aktuell den Markt anschaut, dann habe ich eher davor oder sehe ich eher da das Risiko, anstatt dass ich Rezessionsängste hätte.
Ja, spannend. Die Inflation wird ja die Assets auch wieder, die investiert sind, profitieren davon, also in Dollar gerechnet, logischerweise, oder? Ja, werden wir sehen, wo das Ganze hingeht. Viel Vorschusslorbeeren sind da beim Trump, aber ich glaube, es wird extrem spannend, das 25 werden. Jetzt so zum Abschluss, wo findet man dich, Roman?
Ja,
oder euch?
Man findet uns auf mavx.com, das ist unsere Webseite. Man findet uns aber auf YouTube, einfach nach meinem Namen.
Genau, suchen. Verlinken wir auch.
Genau. Und wir haben einen Podcast, Snüni. Ja? Kann man sich immer Mittwochmorgen anhören zu den Märkten, sprechen wir über die Märkte.
Perfekt. Werde ich alles unten verlinken.
Super.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, Marc.
Hat Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Und falls ihr eine Frage habt oder eine Meinung dazu, wird Donald Trump den Markt aufblähen, wird es positiv werden oder nicht, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Dann sehen wir mal, wieso eure Meinung da draußen ist. Roman, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier warst.
Danke, Marc.